Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Projektes SROI, Social Return on Investment. Mein Name ist Karl Schlemeier und ich nehme euch in diesem Podcast mit auf eine Reise durch die vielfältigen Facetten des bürgerschaftlichen Engagements und der Daseinsvorsorge. Wir werden mit Expertinnen und Experten über neue Trends, Entwicklungen und natürlich direkt aus unserem Projektgeschehen berichten. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in der Fördermaßnahme Kommunen innovativ gefördert und vom Innovationszentrum Dörentrup des Kreises Lippe, der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen sowie dem assoziierten Partner der Universität Münster umgesetzt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts SROI, Social Return on Investment. Ja, wie auch in den letzten Folgen zuvor, darf ich heute wieder einen Gast an meiner Seite begrüßen. Heute ist Tim Janke von der Chronoskop mit in unserer Folge dabei. Hallo Tim, schön, dass du da bist. Ich würde sagen, damit unsere Zuhörer dich auch mal kennenlernen und deine Rolle im Projekt ein bisschen besser verstehen, stell dich doch einfach mal kurz vor.
Ja, danke für die Einladung, dass ich heute Teil des Podcasts sein darf. Tim Janke von der Chronoskop GmbH aus Leipzig. Ich selber bin Projektkoordinator und zuständig für Berechnungen aller Art in dem Projekt, das wir gemeinsam mit dem Team aus Lippe durchführen. Hintergrund aus der VWL und dementsprechend bereits diverse Projekte gemacht, was Regionalentwicklung, Ehrenamt, volkswirtschaftliche Effekte und so weiter angeht. Und das ist dann im Prinzip auch direkt meine Rolle in unserem Projekt.
Ja, Volkswirtschaft und Ehrenamt passt wie die Faust aufs Auge zum heutigen Thema, weil heute möchten wir uns nämlich mit ein bisschen Zahlenwerk beschäftigen. Und zwar geht es heute konkret um die monetäre Bemessung ehrenamtlicher Leistungen. Das hört sich jetzt erstmal kompliziert an. Was ist das? Also eigentlich ist es der Wert des Ehrenamts, finanziell ausgedrückt, beziehungsweise in Zahlen. Das Ganze war ein Teilaspekt unseres Projektes, was wir gemeinsam mit dir bzw. euch umsetzen. Und ja, als thematische Einleitung würde ich dich bitten, könntest du mal erklären, was verstehen wir denn eigentlich unter einer monetären Bemessung von ehrenamtlichen Leistungen?
Sehr, sehr gerne. Das Ehrenamt und ehrenamtliche Freiwillige und ihre tatsächlichen Leistungen und ihr Beitrag zum Gemeinwohl sind häufig bekannt, diskutiert, aber darüber hinaus gehende Effekte, die abseits von Erhöhung der Lebensqualität, einem Gemeinschaftsgefühl und Daseinsvorsorge gehen, werden häufig nicht in der Detailtiefe betrachtet. Und genau das haben wir im Prinzip versucht und umgesetzt in dem Projekt, um uns einmal die volkswirtschaftlichen wertschöpfenden Funktionen der ehrenamtlichen Vereine im Kreis Lippe anzuschauen und die eben einmal zu quantifizieren und den Wert einmal in Euro darzustellen. Uns ist durchaus bewusst, dass eine reine Reduzierung auf einen monetären, quantitativen Effekt über Euros nicht alles getan ist, was das Ehrenamt angeht, aber wir dachten, das ist eigentlich eine ganz schöne Ergänzung zu dem, was ansonsten häufig über das Ehrenamt berichtet wird.
Ganz genau. Es ist ja so, dass das ein Aspekt des Ehrenamts ist oder der, ich sage mal, Effekte des Ehrenamts, die sonst üblicherweise nicht so betrachtet werden. Deswegen finde ich das Ganze sehr spannend. Und wir nähern uns quasi diesen Effekten und den Werten über das Konzept der Sozialrendite und wollen dann damit den wirtschaftlichen Beitrag des bürgerschaftlichen Engagements bei uns hier im Kreis Lippe messen. Das machen wir anhand unserer drei Praxisbeispiele, auf die wir in den vorherigen Folgen ja auch schon eingegangen sind. Deswegen glaube ich, können wir das Ganze hier ein bisschen kürzer fassen. Nur noch mal als kleiner Reminder, welche Organisationen waren das? Das war einmal ein Bürgerbus, dann einmal die Freiwillige Feuerwehr, konkret der Brandschutz und ein Dorfladen, der den Bereich der Nahversorgung widerspiegelt. Ja, was war die Zielsetzung? Hast du ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Es geht einfach um die monetäre Bezifferung der Sozialrendite in den drei Fallbeispielen. Und am Ende hatten wir natürlich auch ein Ziel, woran wir gerade aktuell arbeiten. Das ist ein übertragbares Vorgehenskonzept zu entwickeln, mit dem andere Vereine, aber auch das Hauptamt arbeiten können, um wertschöpfende Beiträge für ihre Region zu messen. Aber da kommen wir, glaube ich, im späteren Verlauf der Podcast-Folge nochmal drauf zu sprechen. Wie ist das Ganze also gestartet? Vielleicht könntest du einmal kurz erklären, wie wir das Ganze begonnen haben mit den Vereinen.
Gern. Zu Beginn ist es natürlich wichtig, sich auch in unserem Falle als außenstehendes Unternehmen einmal einen Überblick zu verschaffen über die Praxisbeispiele, die wir uns anschauen möchten. Dementsprechend gilt es zuerst einmal Struktur, Organisationsform, Personal, sprich alle Ehrenamtlichen, die in den Praxisbeispielen tätig sind, einmal zu erfassen, Gespräche zu führen mit Verantwortlichen. Im Fall des Bürgerbusses und des Dorfladens haben wir das im Prinzip mit dem Hauptansprechpartner des Vereins jeweils gemacht, individuelle Fragen zur Struktur des Vereins abgestimmt und dann anschließend über eine Mitgliederbefragung einmal abgehakt. Somit hatten wir dann schon einen relativ guten Überblick, was sind die Kosten, die im Verein anfallen, wie viele Leute sind, wie gesagt, tätig, in welchem Umfang der Stunden sind sie tätig. Das konnten wir dadurch relativ gut einmal erfassen. Bei der Freiwilligen Feuerwehr haben wir uns gemeinsam mit dem anderen Teilprojekt dazu entschieden, die komplette Freiwillige Feuerwehr im Kreis Lippe uns anzuschauen und nicht einen einzigen oder nicht eine einzige lokale Feuerwehr. Das Ganze haben wir dann in einer digitalen Online-Befragung durchgeführt, hatten da auch sehr, sehr schöne Resonanz und Mitmachbereitschaft bei den Freiwilligen der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Kreis Lippe. Und somit hatten wir dann zu Beginn des Projektes relativ schnell eine sehr solide und repräsentative Datenbasis, um dann anschließend im Projekt weiter vorgehen zu können und Effekte auch tatsächlich berechnen zu können.
Genau, also in dem Zusammenhang auch nochmal vielen lieben Dank an unsere drei Praxispartner aus den Vereinen für die tatkräftige Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Wir müssen vielleicht ein bisschen differenzieren nochmal, aber auch das würde ich nicht so lange halten, weil wir ja schon eine ganze Folge zur Freiwilligen Feuerwehr aufgenommen haben. Kann ich euch empfehlen, hört gerne mal rein. Und zwar ist es ja so, dass die Nahversorgung bzw. der Dorfladen und der Bürgerbus komplett freiwillige Organisationen sind. Bei der Freiwilligen Feuerwehr handelt es sich allerdings um den Brandschutz und das Ganze ist natürlich kommunale Pflichtaufgabe. Somit ist das vielleicht noch mal ein bisschen spezifischer zu betrachten bei den Ergebnissen, die wir im Endeffekt durch die monetäre Bezifferung gewinnen konnten. Ja, Vorgespräche haben wir geführt, wie du gesagt hast. Wir haben Fragebögen ausgehändigt. Also wir haben uns wirklich einen allumfassenden Einblick in die Organisationsstrukturen der Vereine geschaffen, womit wir dann auch wirklich sehr gut arbeiten konnten. Und dann ging es ja tatsächlich schon so ein bisschen nach der Datenerhebung in ja, die ersten Schritte der Berechnung. Wie ging das denn vonstatten? Du bist ja da der absolute Experte von uns.
Genau, wir haben uns im Projekt im Prinzip Effekte des Ehrenamtes auf ja, zwei wesentlichen unterschiedlichen Berechnungsebenen angeschaut. Das eine sind Effekte, die tatsächlich wirklich rein volkswirtschaftlicher Natur sind, die aus allen vorgelagerten Ebenen oder die auf der vorgelagerten Ebene des Ehrenamtes, der ehrenamtlichen Vereine entstehen. Sogenannte regionalwirtschaftliche Effekte, die wir quantifizieren können in Wertschöpfung und Einkommen für die Region. Da schauen wir uns im Wesentlichen an, wie hoch sind Vorleistungsbezüge, welche allgemeinen Kosten entstehen für den Betrieb des Vereins bzw. der Organisation. Werden die lokal, regional aus dem Kreis Lippe bezogen oder weil eben weiter außerhalb? Durch sämtliche Vorleistungen, die aus dem Kreis Lippe bezogen werden, können wir dann auch regionalwirtschaftliche Effekte ableiten und ausrechnen. Die zweite Ebene ist die Ebene, die aus der tatsächlichen Leistungserbringung der Vereine entsteht. Der Bürgerbus fährt, die Freiwillige Feuerwehr löscht die Brände und im Dorfladen wird verkauft. Was ist dafür notwendig? Die Einsatzzeit der Ehrenamtlichen, die unterschiedliche Positionen und Aufgaben mit unterschiedlichen Qualifikationsleveln in den Vereinen übernehmen können. Das geht dann von einem Kassenwart, der in einem Verein eine wichtige Rolle spielt, bis eben hin zum Vorstand des Vereines. Und so konnten wir das im Prinzip auch dort entsprechend Positionen, Aufgabenstrukturen gliedern und hauptamtliche Äquivalente zuordnen, um dann im Prinzip auch das einmal entsprechend der eingesetzten Stunden hochrechnen und quantifizieren zu können.
Genau, Stichworte waren jetzt regionalwirtschaftliche Effekte und wertschöpfende Effekte. Das ist ja vielleicht nicht jedem ganz klar, was wir genau damit gemacht haben. Du hast das jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, es wäre ganz cool, wenn wir da nochmal ja, vielleicht ein, zwei Sätze drüber verlieren, vielleicht auch mit einem Beispiel mal arbeiten. Deswegen lass uns doch mal mit den regionalwirtschaftlichen Effekten anfangen. Welches Instrument haben wir denn genutzt, um sowas überhaupt darstellen zu können? Und was sind denn dann wirklich nochmal genau die einzelnen Punkte? Ich glaube, das kann man in drei Punkten ganz gut zusammenfassen. Und dann würde ich den Ball einfach mal an dich übergeben, weil du dich ja wirklich tagtäglich dann damit auseinandergesetzt hast.
Also die zugrunde liegende Methodik ist die Input-Output-Analyse, ist im Prinzip ein volkswirtschaftliches Modell, mit dem die komplette Wertschöpfungskette abgebildet werden kann. Im Prinzip vom initial ausgehenden Impuls eben der ehrenamtlichen Vereine über die ganze Wertschöpfungskette und sämtliche vorgelagerte Dienstleister und Lieferanten. Das Ganze kann im Wesentlichen in drei Hauptebenen untersucht werden. Das eine wären alle Zahlungsströme, die einmal erfasst werden, die in dem Verein jeweils anfallen. Sprich, die Einkäufe, die regional getätigt werden, eventuell gezahlte Aufwandsentschädigungen, sonstige Kosten, die zum Betrieb des Vereines notwendig sind. Die regional getätigten Einkäufe werden dann anschließend nochmal weiter differenziert und detaillierter betrachtet. Das machen wir dann entlang der Wirtschaftszweige. Das heißt, wir gucken uns an, werden bestimmte Dienstleistungen in Anspruch genommen, fallen Versicherungskosten an bei den Feuerwehren, wie viel macht die Schutzkleidung denn tatsächlich am Ende aus? Anschließend können wir dann durch die Kosten oder die Zahlungsströme, die entstehen, eben die Effekte im Wirtschaftskreislauf abbilden. Schauen wir uns beispielsweise den Bürgerbus an. Der hält regelmäßig Vereinssitzungen mit sämtlichen Ehrenamtlichen in einer regionalen, örtlichen Lokalität ab. Ja, da fallen dann Kosten für Getränke, Essen, vielleicht auch mal eine Anreise oder ja, ein gemeinsamer Teamausflug an. Das sind dann alles Kosten, die auch in die Region fließen. Wir können dann im Prinzip über die Input-Output-Analyse auch abbilden, welche Kosten entstehen auch auf Seiten der gastronomischen Einrichtung. Werden da beispielsweise Mieten gezahlt, Autos benötigt, um eben die Leistung zu erbringen? Natürlich immer nur zu dem kleinen gewissen Anteil, den wir im Prinzip ausgelöst haben durch die Vereinssitzung, die dort stattfinden kann.
Ja, genau. Ich glaube, jetzt ist es vielleicht ein bisschen klarer geworden durch deine Beispiele, die du jetzt genannt hast. Ne? Ich glaube, mit einer Lokalität bei uns im Dorf kann jeder was anfangen. Ist klar, wenn man dann seine Vereinssitzung vielleicht abends dort abhält und eine Kleinigkeit isst oder vielleicht auch ein Getränk zusammen trinkt, dann fällt natürlich fällt Wertschöpfung an, die dann bei uns auch verbleibt. Und am Ende wird das Ganze durch den beispielsweise Bürgerbus generiert. Ja, am Ende dieser Analyse und Berechnung können wir dann wirklich tatsächliche Aussagen über die Wertschöpfung treffen. Dein Beispiel war ja super, also das ist sehr anschaulich gewesen, wenn man dann irgendwie als Verein eine Sitzung in der lokalen Gaststätte abhält. Man isst was, man trinkt was zusammen, dadurch wird Einkommen generiert, beziehungsweise Wertschöpfung wird generiert. Und vielleicht, um da jetzt mal ein Beispiel wirklich mit einer konkreten Zahl zu nennen, würde ich einfach mal auf den Bürgerbus eingehen. Dort konnten wir dann tatsächlich am Ende berechnen, dass durch einen eingesetzten Euro im Bürgerbus nahezu ein weiterer Euro an Wertschöpfung generiert wird und 50 Cent regionales Einkommen im Kreis Lippe, was prinzipiell ja eigentlich schon mal eine schöne Sache ist, wenn der Bürgerbusverein 1 Euro investiert und wir kriegen, wenn man das Ganze jetzt mal kumuliert, 1,50 zurück, ist ja prinzipiell erstmal eine schöne Sache und das zeigt, glaube ich, sehr gut, wie das Ganze funktioniert und was die Effekte auf der monetären Ebene sind. Und so konnten wir dann tatsächlich volkswirtschaftliche Effekte durch die Vereinsarbeit abbilden. Aber wir haben ja noch einen anderen Teilaspekt, den wir auch vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen würden.
Ja, gerne. Ich habe ja anfangs schon einmal über die investierten Zeiten und eben entsprechende Positionen, Aufgabenbereiche gesprochen. Das haben wir uns eben bei allen drei Praxisbeispielen ziemlich detailliert angeschaut und eben durch die Befragung sehr genau herausfinden können, wie viele Stunden in welchen Aufgabenbereichen und Positionen anfallen. Beispielsweise, wenn wir uns den Bürgerbusverein nochmal exemplarisch ranziehen, da sind natürlich hauptsächlich Ehrenamtliche engagiert, die tatsächlich einfach fahren. Sprich, die Tätigkeit des Busfahrens wird dann einem hauptamtlichen Berufsäquivalent zugeordnet. Relativ naheliegend in dem Fall tatsächlich der Beruf des Busfahrers. Anschließend werden durchschnittliche Stundensätze aus den hauptamtlichen Äquivalenten angesetzt, die eben äquivalent sind zu den Tätigkeiten der Engagierten im Ehrenamt. Wenn wir das Ganze dann einmal zusammenrechnen und einen Gesamteffekt kumulieren können, dann haben wir aus der Gegenüberstellung von den tatsächlichen Kosten aus dem Ehrenamt, sprich eben wie gesagt, all den Kosten, die wir auch für die regionalwirtschaftlichen Effekte brauchen und den Kosten aus der alternativen hauptamtlichen Bereitstellung eine Kennzahl, die ungefähr beschreiben kann, wie hoch, ja, oder wie teuer, wie kostenintensiv die hauptamtliche Bereitstellung der ehrenamtlichen Leistung wäre, wenn es das Ehrenamt nicht geben würde. Du hast es vorhin einmal angesprochen, die Feuerwehr ist eine kommunale Pflichtaufgabe, sprich durch die Berechnung eben dieser Zahl können wir relativ gut quantifizieren, wie teuer es für eine Kommune, eine Gemeinde wäre, genau die ehrenamtliche Leistung zu erbringen, die eben durch die Freiwilligen bereitgestellt wird.
Ganz genau. Ja, ich glaube, das war jetzt relativ anschaulich und auch nachvollziehbar. Vielleicht ein kleiner Hinweis hierzu. Wir haben ganz frisch auch einen Werkstattbericht dazu veröffentlicht. Könnt ihr euch kostenlos auf unserer Projekt-Homepage runterladen und dort findet ihr wirklich nochmal ganz genau das Vorgehen. Wie haben wir das gemacht? Wie haben wir die Daten erhoben? Welche Schritte haben wir ganz penibel abgearbeitet und ich glaube, am interessantesten ist, dass wir natürlich auch ein Berechnungsbeispiel hinten angefügt haben, damit man mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie läuft das ab. Das hörte sich jetzt vielleicht alles relativ komplex an, aber ich denke, wenn man dann mal einen Blick in den Werkstattbericht wirft, ist es uns, glaube ich, ganz gut gelungen, das so darzustellen, dass es für jeden nachvollziehbar ist, ohne Volkswirt zu sein. Und ich glaube, damit haben wir unsere Aufgabe ganz, ganz gut erfüllt. Ja, neben diesen theoretischen Ansätzen möchte ich gerne noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen. Und zwar haben wir auch uns nicht nur natürlich das Monetäre angeschaut, sondern du hast es am Anfang unserer Folge schon einmal kurz angedeutet. Das Ehrenamt ist natürlich viel, viel mehr als eine monetäre Bezifferung. Also ich erlaube mir das jetzt einfach mal so zu sagen. Ich glaube, die monetäre Bezifferung ist natürlich eine tolle Kennzahl, aber wir wissen alle, dass der Nutzen für die Gesellschaft und auch die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge, besonders hier bei uns in ländlichen Regionen, wo wir uns ja nun mal im Kreis Lippe befinden, ja, der ist gar nicht mit einer Zahl irgendwie zu beschreiben, sondern das ist einfach essentiell für uns hier und vieles würde gar nicht funktionieren ohne unsere tollen Ehrenamtlichen, die sich hier beispielsweise bei der Feuerwehr wirklich Tag und Nacht an Feiertagen, ob Weihnachten, ob Silvester, die sind immer für uns da und ja, wie gesagt, das ist schwer mit einer Kennzahl irgendwie abzubilden. Aber wie gerade schon angedeutet, wir haben uns auch was anderes angeschaut, und zwar den persönlichen Nutzen, ja, für die Engagierten. Also was ist eigentlich ihre intrinsische Motivation, auch so ein bisschen ihr Ehrenamt durchzuführen oder aufrechtzuerhalten? Da sind wir auch zu sehr interessanten Ergebnissen gekommen. Also es ist so, dass die ehrenamtliche Tätigkeit ein ja durchaus positiver Effekt auf die Freizeitgestaltung ja ausübt, was natürlich eine tolle Erkenntnis ist. Und ja, die Daseinsvorsorge, wie ich es schon gerade gesagt habe, profitiert extrem davon. Ich kann mich immer noch daran erinnern, wenn wir mal ja, mit dem Bus fahren mussten, als wir noch zur Schule gegangen sind und der nur einmal stündlich kommt und wenn dann doch Wind und Wetter mal nicht so mitspielen, dann kann das auch durchaus mal sein, dass der Bus gar nicht kommt. Und wenn man sich das dann mal vorstellt, ist das natürlich toll, dass dann Engagierte im Kalletal, beispielsweise in einer Kommune von uns, die Mobilität aufrechterhalten durch ihr Engagement. Und ja, gerade in der Region ist es, glaube ich, wichtig, weil die ja, Verkehrsanbindung oder auch die Infrastruktur in diesem Bereich ist noch nicht so, wie wir sie uns vielleicht manchmal wünschen würden. Da ist diese Unterstützung durch so einen Verein, ja, die ist extrem hoch und gibt, glaube ich, den Menschen in den Kommunen sehr viel zurück.
Ganz genau. Vielfältige Effekte, viele Leute profitieren. Die Gemeinschaft, das Gemeinwohl an sich, die Leute, die im Ehrenamt selber tätig sind, seien es banale Dinge wie körperliche Fitness, Gesundheit für Menschen, die bei der Feuerwehr tätig sind und sich da auch mal ein bisschen fit halten können, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was entsteht, Zeit zu verbringen mit Leuten, die gleichgesinnt sind, ähnliche Interessen haben wie eben andere Leute, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. All das haben wir uns einmal angeschaut und ja, die Leute ziehen da wirklich sehr, sehr großen persönlichen Nutzen draus. Ist für sie eine sehr, ja, idealistische Geschichte, sich ehrenamtlich einzubringen und ja, der Gesellschaft, dem Gemeinwohl was zurückgeben zu können.
Ja, es ist tatsächlich so, das ist so ein bisschen auch das Rückgrat unserer Gesellschaft, ne, das Ehrenamt. Also es würde vieles nicht funktionieren ohne die Ehrenamtlichen. Und das ist, wir haben das schon oft erwähnt, jetzt in dem Podcast, in jeder Folge, einige Male, aber das ist einfach wirklich eine essentielle Erkenntnis, die nicht oft genug verdeutlicht werden kann, was die wirklich für einen Wert haben und jetzt nicht nur monetär, sondern auch ja, in anderen Bereichen einfach für die Daseinsvorsorge. Ganz zu Beginn hatten wir ja auch kurz über ein Analysekonzept gesprochen, an dem wir gerade fleißig arbeiten. Wir befinden uns da gerade auf der Zielgerade der Ausarbeitung. Da würde ich gerne jetzt noch einmal kurz mit dir drüber sprechen. Was ist denn eigentlich der Gedanke? Warum machen wir denn jetzt so ein Analysekonzept?
Das Analysekonzept ist ein ja, wesentliches Ergebnis des Projektes, weil, wie wir jetzt gerade in, ich denke, 20 Minuten erklärt haben, von hauptamtlichen Vergütungsäquivalenten über Input-Output-Analyse, volkswirtschaftliche Daten, Statistiken, die benötigt werden, um ja in einem doch relativ komplexen ja, Berechnungswerk zu den Zahlen zu kommen. Das ist natürlich praktisch nicht anwendbar für einen ehrenamtlichen Verein, der jetzt wahrscheinlich sowieso wenig personelle und zeitliche Ressourcen und freie Kapazitäten hat. Dementsprechend ist ja das Ziel unseres Analysekonzeptes, dass wir Vereine eintypisieren können, dass wir im Prinzip bestimmte Merkmale entwickeln, in denen sich Vereine wiederfinden können, die auch etwas an unseren Praxisbeispielen angelehnt sind und mit relativ wenigen einfachen Handgriffen, Schätzungen können dann im Prinzip individuell auch Effekte berechnet werden. Da muss sich keiner mehr hinsetzen und sich 7 Stunden lang in die Daten eingraben, sich mit Methodiken auseinandersetzen, sondern unser Ziel ist da schon, dass das Ganze in sehr kurzer Zeit, maximal einer halben Stunde ungefähr, einmal durchgerechnet werden kann, dass man einmal für sich selber auch ein Gefühl bekommt, wie stehe ich denn da im Vergleich mit anderen und das einmal für sich selber durchrechnen zu können. Genau, also im Prinzip großes Ziel ist Reduzierung der Komplexität und des Aufwandes, aber trotzdem maximaler Nutzen und ja, recht schnelles Gelangen zu den Zahlen und das einmal quantifizieren zu können.
Ganz genau, das ist glaube ich, ein super Stichwort. Zeitaufwand, wissen wir, ist ein sehr wichtiges Gut im Ehrenamt. Viele Ehrenamtliche sind auch noch ja, beruflich unterwegs, also haben neben ihrem Ehrenamt auch noch eine berufliche Tätigkeit, der sie nachgehen. Und das ist eine Herausforderung für uns, aber die haben wir, glaube ich, gut angenommen und sind auch gut dabei, die zu meistern, weil das wissen wir auch aus unserem Projekt. Wir wollen die Ehrenamtlichen nicht mit zusätzlicher Bürokratie oder mit irgendwelchen komplexen Aufgaben, du hast es ja sehr gut gesagt, belasten. Und auch für das Hauptamt soll das Ganze natürlich irgendwo nutzbar sein, also auch für andere Kommunen vielleicht oder für Institutionen, die an diesem Konzept Interesse haben. Und auch da wollen wir natürlich gewährleisten, dass sich niemand erst in das doch sehr komplexe Themenfeld beispielsweise einer Input-Output-Analyse reinfuchsen muss, weil dann ist, glaube ich, die Hürde einfach zu groß, um das Konzept am Ende wirklich anzuwenden. Und das ist natürlich das, was wir unbedingt vermeiden wollen. Ja, bevor wir jetzt zum Ende unserer heutigen Folge kommen, würde ich gerne abschließend noch über ein, zwei Nutzungsmöglichkeiten mit dir sprechen, die auch Teil unseres Analysekonzeptes sind. Also wir erarbeiten auch Handlungsempfehlungen und da würde ich dich bitten, vielleicht schon mal, bevor wir das Ganze publizieren, ein, zwei Sachen vorwegzunehmen. Was kannst du uns denn dazu sagen?
Ja, also Ziel ist es natürlich im Rahmen des Projektes, auch wenn das vielleicht etwas hochgegriffen zu sein scheint und es vielleicht auch ist, aber unser Ziel ist es trotzdem, dem Ehrenamt im Rahmen der Möglichkeiten des Projektes der Kennzahlen eine Stimme zu geben, um eben Effekte einmal sichtbar zu machen, quantifizieren zu können, was Politik angeht, Gesellschaft angeht, sonstige Stakeholder angeht, die sich mit dem Ehrenamt beschäftigen. Häufig wird, wie wir schon eingangs gesagt haben, lediglich darüber gesprochen, ja, ist schön, dass der Bus jetzt fährt und dass es die Feuerwehr gibt, aber darüber hinaus gehen dann die Argumente häufig relativ schnell aus. Wenn aber tatsächlich belegt werden kann, dass das Ehrenamt eine regional wertschöpfende Funktion hat, regionales Einkommen hervorruft, eben durch die Nachfrage nach Vorleistungen, Lieferungen und Leistungen, sind wir überzeugt davon, dass wir eben etwas mehr Nachdruck dem verleihen können, dass beispielsweise Förderungen für das Ehrenamt erhöht werden müssen, passgenauer gemacht werden müssen, sonstige Vergünstigungen ja einfacher zugänglich gemacht werden können, sei es eben beispielsweise Dinge wie eine Ehrenamtskarte, Vergünstigungen für ein Schwimmbad, Fitnessstudio, eben solche Dinge, dass wir da ja dem Ehrenamt so ein paar Zahlen und Möglichkeiten mit an die Hand geben, um sich da vielleicht ein Stückchen besser positionieren zu können und die eigenen Argumente noch mal etwas besser unterlegen zu können. Das sollte ja auch oder ist nach wie vor das große Ziel des SREU-Projektes. Wir geben dem Ehrenamt eine Stimme. Wir probieren Dinge anzuschieben, die vielleicht schon seit etwas längerer Zeit vielleicht in den Startlöchern stehen, aber noch nicht endgültig gezündet sind. Und wir hoffen natürlich, dass wir durch die Quantifizierung der Effekte, die Handlungsempfehlungen und das Aufbereiten des Ganzen da einen Teil zu beitragen können.
Das hat sich für mich nach einem hervorragenden Schlusswort angehört, Tim. Das hast du so schön formuliert. Ich glaube, dem habe ich tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch heute mit dir. Und ja, wie immer, schaut euch unsere Projekt-Homepage an. Auch da nochmal der Hinweis, ich habe es gerade eben schon gesagt, der Werkstattbericht ist frei zum Download verfügbar, wie auch alle anderen Publikationen, die wir erarbeitet haben. Falls ihr Fragen habt zu dem Thema heute, was ja doch im Vergleich zu den beiden Folgen vorher ein bisschen komplexer ist, aber nichtsdestotrotz war es uns wichtig, dass wir das einmal darstellen, weil es einfach ein Teilaspekt unseres Projektes ist. Schreibt uns gerne Fragen. Ihr findet unsere Kontaktdaten wie immer in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, Tim, vielen lieben Dank für das Gespräch. Heute ist Freitag, deswegen wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ganz genau. Danke dir, dass ich Teil des Podcasts sein durfte. Auch dir ein schönes Wochenende und allen Hörerinnen und Hörern des Podcasts, wann auch immer Sie den Podcast hören. Genau wie Karl schon gesagt hat, bei Fragen gerne an Herrn Schlemeyer direkt wenden oder ansonsten wird der Kontakt auch weitergegeben an mich.
Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, macht's gut und wir hören uns in der nächsten Folge.
Tschüss.